Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Nicht ganz ungefährlich, den Podcast der Fachzeitschrift Arbeitsschutz, aber sicher. Hier sprechen die Macher der Arbeitsschutzbranche das erste Mal über ein Thema, das ihnen besonders wichtig ist. Und das ist Nicht ganz ungefährlich für euren Host Dietmar Black und seine Gäste. Und los geht's!
Ja, hallo, ich bin heute zu Gast bei denen. Ich treffe mich mit Rainer Ziemer und Johannes Pirkel und wir unterhalten uns über die Gefahren von Störlichtbögen oder besser Gefahren, die von Störlichtbögen ausgehen.
Richtig, ja.
Danke, schwieriges Thema. Wollen wir gleich einsteigen, bevor wir uns um das Thema kümmern, sagt ein paar Worte zu euch, Rainer. Wie bist du zu denen gekommen? Was machst du? Was sind deine Aufgaben?
Ja, erstmal schön, danke, dass ich das Wort als erstes ergreifen kann. Mit meinem Nachnamen bin ich eigentlich immer als letztes dran. Also mein Name ist Rainer Ziemer, ich bin der Business Developer bei uns im Haus, seit einigen Jahren schon und beschäftige mich ja mit dem Schutz beim Arbeiten an elektrotechnischen Anlagen. Und meine Aufgabe oder ja der Sinn eigentlich ist, dass Unfälle vermieden werden und dass gemeinsam mit Kunden Lösungen erarbeiten, dass eben es zu keinen Unfällen im elektrotechnischen Bereich kommt. Selbst bin ich in Kassel geboren, bin Kasselaner, da gibt es ja Unterschiede. Mhm. Da ich in Kassel geboren bin, bin ich halt auch Kasselaner.
Du bist ein echter Kasselaner.
Ein echter Kasselaner, ganz genau.
Mich hat im Podcast jemand gefragt, ob ich immer nach der Herkunft fragen würde. Habe ich eigentlich nie bewusst gemacht, aber Okay. Eigentlich mache ich es in der Tat immer.
Ja,
also danke für den Hinweis, dass du aus Kassel kommst und echter Kasselaner bist.
Ja.
Wie sieht es bei dir aus, Johannes? Du klingst nicht so, als wenn du Kasselaner wärst.
Nee, nicht richtig. Ich bin eigentlich geboren in Nürnberg, aber waschechter Oberpfälzer. Bin hier in der Gegend in Neumarkt in der Oberpfalz aufgewachsen, in einem beschaulichen Dorf. Nicht mehr als 50 Einwohner, das heißt sehr ländlich geprägt.
Also direkt hier von um die Ecke, auf Deutsch gesagt.
So ist es, ja.
Was machst du bei denen?
Ja, meine Bezeichnung ist auch Business Development Manager, mache aber andere Themen. Ich beschäftige mich mit Dienstleistungen im Bereich Störlichtbogenschutz und bin auch ein Eigengewächs. Bin hier selbst 2010 gestartet mit einer Ausbildung zum Elektriker und habe dann eben einige Abteilungen durchgelaufen und bin jetzt mittlerweile da angekommen, wo ich aktuell bin.
Eigengewächs, das heißt, es geht da noch weiter? Du hast noch?
Ja, ich habe zum Beispiel nach meiner Ausbildung im technischen Support begonnen. Da ging es darum, Kunden am Telefon zu unterstützen bei Anwendungen oder Auswahl der Produkte. Bin dann eben habe mich dann spezialisiert auf den Bereich Arbeitsschutz und Störlichtbogenschutz. Habe dann dort den Third Level Support übernommen, das heißt etwas schwerwiegendere Aufgaben übernommen und Anfragen. Und ja, seit 2,5 Jahren bin ich eben jetzt in dem Bereich der Dienstleistung unterwegs.
Ich meine, schön, dass du das nochmal darstellst, weil spätestens jetzt hat jeder verstanden, dass DEEN kein kleines Unternehmen ist, sondern eigentlich ein Unternehmen mit großer Tradition und auch einem sehr, sehr großen Spektrum an Produkten und Dienstleistungen. Rainer, sagst du da noch was
wo ihr
herkommt und wo es hingeht?
Kann ich gerne machen, Dietmar. Ich kann den Ball eigentlich aufnehmen vom Johannes. Er sagt, in 2010 hat er angefangen. Das ist genau in dem Jahr, wo DEEN 100 wurde. Hat er angefangen und wir haben angefangen als Elektroinstallationsunternehmen und sind dann mehr und mehr in diesen Schutz von Personen reingekommen, von Gütern. Das hat also angefangen mit Blitzschutz letztendlich. Das ist unser erstes großes Thema gewesen. Blitzschutzklemmen, die sind in den, 20er Jahren entwickelt worden. Das waren dann noch Häuser, die noch keine Löcher im Gebäude hatten, das heißt also, wo Leitungen von außen eingeführt wurden. Das kam dann irgendwann in den 50er, 60er Jahren, da gab es dann den Überspannungsschutz, immer in Verbindung mit Erdung. Und unser Thema, unser beider Thema vom Johannes und mir ist ja das Thema Arbeitsschutz. Und das hat sich auch entwickelt in den 50er Jahren. Wir hatten damals ein Patent, das war der Kugelfestpunkt. Und da hat sich das entwickelt. Ja, es ging eigentlich auf einen Unfall zurück. Also wir haben damals ich glaube, das war die zweite Generation aus unserem Haus, von dem Herrn Dehn, haben wir dann praktisch Konzepte entwickelt oder Produkte entwickelt, nachdem ein schwerer tödlicher Unfall aufgetreten ist, um möglichst so etwas zu vermeiden. Und das hat sich dann sukzessive weiter ausgebaut.
Er hat das mitbekommen, ne? Er war irgendwie dabei, als was Schlimmes passiert ist.
So sagt man das, ja, genau. Und somit haben wir dann Produkte entwickelt, und das ist auch heute auch noch so, Schutz von Personen, und letztendlich dann aber auch von Gütern, von Anlagen, um eine Anlagenverfügbarkeit auch herzustellen. Das ist ja heute ein ganz, ganz großes Thema.
Aber es ist doch ein starker Einstieg, dass man so ein großes Ereignis hatte und dann für sich selber sagt, ich muss da irgendwas machen. Also das geht nicht so weiter.
Ja.
Finde ich
ja.
einen sehr starken Startpunkt für so ein Unternehmen.
Ja.
Wenn einer sagt, ich habe das miterlebt und das kann nicht so weitergehen, Leute.
Ja, genau.
Ich meine, jedem ist wahrscheinlich klar, dass das Arbeiten an elektrotechnischen Anlagen gefährlich ist. Ich meine, wissen wir alle von zu Hause, aber ihr arbeitet ja nicht bei zu Hause, ihr arbeitet ja mit Starkstrom, mit komplexen Anlagen. Ich glaube, deswegen ist wichtig, vielleicht an dich, Johannes, die Frage, welche Gefahren gibt es generell, wenn ich mit elektrotechnischen Anlagen arbeite oder nicht nur arbeite, sondern auch einfach sie irgendwo habe und damit ich mich drum kümmern muss.
Ja, das kann man eigentlich in drei Bereichen eingliedern. Das größte Thema, wo sich auch viele Unternehmen oder auch vielleicht private Leute das schon erfahren haben, ist die Körperdurchströmung. Ich fasse aktive Teile an und bekomme einen Gewisch sozusagen.
Das ist das, was ich meinte mit zu Hause.
Genau.
Kennt jeder von zu Hause.
Das ist natürlich auch in großen Industrieanlagen das gleiche Problem, die gleiche Gefahr. Aber es gibt auch noch zwei weitere. Das ist zum einen die Elektrostatik, dass man eben auch, das kennt man vielleicht auch privat, im Sommer das Auto anfasst und dann bekommt man auch einen Gewisch. Das sind sehr hoch elektrostatische Aufladungen, die sich dann eben gegenüber der Person entladen. Und der dritte Punkt ist die Gefahr des Störlichbogens. Und wenn man sich da mal auch vergewissert, viele kennen vielleicht das Thema Störlichbogen gar nicht so genau, wenn man das mal genau anguckt. Also ja, eigentlich ist der Rainer von uns beiden der Statistikmensch von Statista, aber ja, genau. Heute möchte ich mal ein paar Sachen nennen. Und zum einen die Stromunfälle oder Stromunfalltoten in Deutschland sind jährlich ungefähr bei 40 Personen. Das ist eigentlich schon noch sehr viel, wenn man überlegt.
Ist fast jede Woche einer, um es mal schlicht zu formulieren.
So ist es. Und wenn man sich dann auch guckt, okay, in welchen Bereichen passiert das Ganze oder warum passieren die überhaupt? Zum einen haben wir natürlich skurrile Nachrichten, dass irgendwie Tiere im Anlagen erschrocken sind und sind weggesprungen, haben eben den Lichtbogen gezündet oder haben eben dann einen Unfall verursacht oder auch Betriebsmittelversagen. Aber die häufigste Thematik ist menschliches Versagen.
Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, Nummer eins zu dem Störlichtbogen. So einen Lichtbogen kenne ich eigentlich, wenn die Lokomotive an die Oberleitung angedockt wird, dann hast du im letzten Moment so einen Strom, der so überspringt. Also du hast diesen Lichtbogen, elektrischen Bogen. Ist das, wovon wir eigentlich heute auch reden?
So ist es.
Nur halt in einem Schaltschrank, in einem elektrischen System oder so? Das ist das, wovon wir sprechen.
Und vor allem auch ungewollt, ja.
Genau.
Genau, der ist ja gewollt.
So ist es.
Okay.
Ja, genau. Und dieser Störlichbogen, wenn man guckt, das passiert dann eben häufig durch menschliches Versagen, durch Verwechslung von irgendwelchen Anlagen. Man denkt, es ist alles freigeschalten, es geht keine Gefahr aus. Und was mich auch interessiert hat oder auch fasziniert hat, ist die Altersgruppe, wo das am häufigsten passiert oder auch sehr häufig passiert, im Bereich 50 bis 60 Jahren. Das heißt, 50- bis 60-Jährige, dort passiert ungefähr 32% der Unfälle. Man denkt ja eigentlich, die Leute sind erfahren, haben die Erfahrung mit den Anlagen, wissen, was sie tun. Mhm. Aber vielleicht ist da auch ein Grund, dass sie sich dann zu sicher fühlen, weil sie eben so viel Erfahrung haben. Das fand ich sehr faszinierend eigentlich.
Ich weiß, worauf du an willst, weil du bist ja ein paar Jährchen jünger als ich und deswegen ist das ein wichtiger Hinweis.
Nein, natürlich nicht.
Na, aber klar, man denkt immer, das ist ja so, so Menschen immanent. Ja, Erfahrung, ne? Erfahrung und habe ich tausendmal gemacht, ist halt, kann ganz toll sein, kann aber auch hochgefährlich sein. Das ist ja das, worauf du hinaus willst.
So ist es, genau. Und wenn man das mal von den Stromunfällen weggeht und speziell auf die Störlichbogenunfälle, dann haben wir im Jahr auch dort noch 108 oder ungefähr bei 100 sind wir immer die letzten Jahre, 100 Unfälle. Und man muss auch sagen, wenn so ein Lichtbogen entsteht, so ein Störlichtbogen, ungewollt in einer elektrischen Anlage, dann hat das meistens verheerende Auswirkungen. Und das heißt, auch diese 100 Personen im Jahr, die haben dann auch ernstzunehmende Verletzungen. Und das ist natürlich nicht so toll.
Entsteht denn der Störlichtbogen in dem Moment, wo jemand dran arbeitet? Oder ist der da sowieso schon? Mhm. Weil wenn da, weißt du, was ich meine? Weil wenn da die, ich sag jetzt mal, wenn da die Maus reinläuft, die schwer vorzustellen, aber da, oder die Verschmutzung oder sowas, dann ist die ja da. Und was ist jetzt der Moment, der das, diesen Sachstand jetzt zum Unfall bringt?
Der Johannes zeigt das immer ganz schön, wenn wir Seminare machen, wie man an so eine Anlage rangeht. Ich glaube, die größte Gefahr ist wirklich dann gegeben, wenn an der Anlage gearbeitet wird. Du hast gerade das Tier angesprochen und ihr habt das Tier angesprochen. Das bewegt sich dann, wenn es erschrickt, wenn die Türen geöffnet werden. Oder es hat ein vergessenes Werkzeug, liegt da irgendwo. Das fällt dann runter, wenn ich an die Anlage gehe. Und was ich gerade sagen wollte, der Johannes zeigt das immer so schön, wichtig für jede Elektrofachkraft, und das sehen wir immer wieder, da kommt wieder die Routine ins Spiel, wie öffne ich überhaupt eine Schaltanlage? Mal unabhängig von allen PSA, dass ich mich hinter die Tür stelle und nicht die Tür aufmache wie so ein Kleiderschrank und dann reingucke. Ja, also die Frage,
das ist
die
schon Antwort, potenziell gefährlich.
Ja, genau,
Schrank das, aufmachen, reingucken.
Ja, also man kann da schon mal einen gewissen Schutz mitbringen. Und von daher ist es wichtig zu wissen, was man macht und das auch sich immer wieder vor Augen führen. Und gerade ältere Menschen, Routine, die machen das halt nicht mehr. Das wird oftmals vergessen dann.
Wie gesagt, das vergessene Werkzeug wird in dem Moment zu einem Problem, wo sich das jetzt zum Beispiel bewegt, indem du die Türen aufmachst. Und das ist dann der Moment, wo dann der Störlichtbogen entsteht.
Ja. Ich komme noch mal ganz kurz zurück auf die Gasentladung. Johannes hat es ja auch schon angesprochen. Das muss ich ja erstmal entwickeln. Das muss ja erstmal, der Abstand muss ja so gering sein, dass es zu einem Störlichtbogen kommen kann. Das ist wie beim Gewitter. Der Blitz muss ja erstmal kommen. Das heißt, ich muss ja eine Entladung erstmal haben und eine Strecke, die so gering ist, dass es zu diesem Lichtbogen kommt. Und das wird dann sehr schnell durch so ein fallendes Werkzeug zum Störlichtbogen. Und dann steht der Lichtbogen und der brennt. Und der hat Temperaturen bis 20.000 Grad Celsius. Und ich habe da keinen Einfluss drauf. Ich stehe da mittendrin in dieser Energie. Und dann ist die Frage, ja, was kann ich dagegen tun? Kann ich die Energie verringern oder wie schütze ich mich davor? Das ist ja dann unser Thema. Und das ist ein ganzheitlicher Ansatz.
Ich bin jetzt so ein bisschen beeindruckt, deswegen sage ich jetzt noch mal kurz nichts. Ja, weil also praktisch, du hast das Werkzeug da drin, das macht kein Thema, das Tier ist da drin, aber der Störlichtbogen entsteht in dem Moment, wo der Abstand so gering ist, dass das halt passieren kann. Mhm. Und das ist oft halt der Moment, wo ein Mensch da einwirkt und der hat dann auch automatisch diesen Impact auf sich.
Ja, das ist einmal die thermische Komponente, die 20.000 Grad Celsius, die entstehen können im Kern. Das ist die toxische Wirkung durch das Gas, was natürlich da sich entwickelt. Das ist die dynamische Wirkung, also die Kraftwirkung, dass Dinge wegspritzen, das ist so eine richtige Explosion. Und dann haben wir natürlich noch die Strahlung. Also das sind die Dinge, die man da berücksichtigen muss. Da hat man dann keinen Einfluss mehr drauf.
Dieses Wegfliegen, da gibt es ein Video von euch, was ich gesehen habe, was auch, das können wir auch in im Podcast verlinken, in den Shownotes werdet ihr das dann finden, wo man sieht, wie so ein Schaltschrank, so eine Einheit dann wirklich auseinanderbarstet, wie im Kinofilm.
Ganz
genau. Das Ding fliegt komplett auseinander.
Ganz genau.
Also wie gesagt, ich sag's nochmal, was man sich so als, wenn man sich nicht mit dem Thema intensiv beschäftigt, kaum vorstellen kann, welche Kraft da wirkt. Das ist der Ding. Dass das passiert, wie gesagt, wir haben alle schon mal irgendwie mit Elektrizität zu tun gehabt zu Hause, aber dass es solche Kraft entwickeln kann und dass es so gefährlich ist, das ist, glaube ich, ein Ding, was außer den Vollprofis die Leute gar nicht so auf dem Schirm haben.
Ja, und was man vielleicht noch ganz kurz ergänzen kann an der Stelle, man denkt immer, ja, hohe Spannungen sind gefährlich, Hochspannungsleitung gefährlich. Beim Störlichbogen ist es eher die Niederspannung. Mhm. Ja, also die Spannung in dem 400-Volt-Bereich, ne? Die sind eigentlich gefährlicher, weil es auch ganz viel mehr Anlagen gibt. Ne? Der Johannes hat was über Statistiken gesagt. Das ist, in erster Linie geht es da um Niederspannungsschaltanlagen.
Wenn das Ding explodiert, ist doch praktisch schon der Worst Case da, oder? Ich muss doch vorher eingreifen, weil wenn ich davor stehe und das Ding fliegt mir um die Ohren, dann was gibt's denn oder welche Schritte gibt es denn, um das zu verhindern, dass ich in diese gefährliche Situation reinkomme?
Gut, zum einen ist es eigentlich wichtig, dass man die 5 Sicherheitsregeln einhält. Also in meiner Lehrzeit, gleich die erste Woche in der Berufsschule, lernt man die 5 Sicherheitsregeln in- und auswendig, dass man sie auch nachts beim Aufstehen sofort rauspfeifen kann.
Die man damit 50 wieder vergessen hat?
So ist es.
nee, will erzähl nicht mal.
Wenn man die natürlich einhält und alles nach Arbeitsbeschreibung auch macht, dann darf es eigentlich gar nicht passieren, dass ein Lichtbogen entsteht. Aber es gibt halt Situationen, da muss man in der Nähe unter Spannung stehender Teile arbeiten oder eben auch spezielle Arbeiten unter Spannung. Und dann ist es auch wichtig zu wissen, welches Störlichtbogenrisiko habe ich denn, wenn es denn passiert. Mhm. Wenn natürlich die ganzen Anlagen super sind, das Personal alles berücksichtigt, richtigen Schutz- und Hilfsmittel nutzt, dann passiert da auch nichts. Aber wenn man sich dann das genauer anschaut und sich mal die Störlichtbogenrisiko in 3 Komponenten aufteilt, kann man halt eben die auch bewerten. Und dann weiß ich zum Schluss, wie gefährlich ist denn meine Anlage. Und
da gibt's, erzähl mal die 3 Komponenten.
Hau mal raus. Der Rainer hat es schon mal erwähnt. Das ist einmal ja, diese Energie, die da freigesetzt wird eben bei dieser Pyrolyse. Und das ist die Erwartungsenergie der Schaltanlage, sage ich mal, oder der elektrischen Anlage. Da fließen so Komponenten ein wie Kurzschlussstrom, welche Spannung haben wir und so weiter und so fort. Welchen Abstand zwischen den Kupferteilen haben wir, wo eben der Lichtbogen brennen kann. Das kann man berechnen. Zum anderen aber auch der zweite Punkt, der Schutzpegel der tragenden PSA. Mhm. Man sollte natürlich sein Personal immer mit der passenden PSA an die Anlagen schicken, dass die auch geschützt sind, wenn es passiert. Und da gibt es auch verschiedene Kleidungen, ja, Kleidungsklassen. Und das kann man auch berechnen, wie sich dann diese PSA in dieser Arbeitsumgebung verhält. Bin ich weiter weg von der Gefahrenstelle, ist die Anlage sehr großvolumig oder ist die sehr klein und kompakt? Und das ist eben der Schutzpegel der PSA, den kann ich auch berechnen. Und der dritte Punkt, das ist auch nicht ganz so quantifizierbar, das ist die Eintrittswahrscheinlichkeit. Passiert denn überhaupt ein Lichtbogen? Da gehen so Dinge ein wie verschmutzt ist denn die Anlage oder habe ich überall alles abgedeckt, dass so unter Sprang stehende Teile gar nicht berührbar sind, dass man sagt, okay, ich habe das alles berührsicher ausgelegt.
Und Alter ist ein Thema, oder? Wie alt ist die Anlage?
Genau. Mit diesen drei Komponenten kann ich eben dieses Stelllichtbogenrisiko erstmal, sage ich mal, definieren. Mhm. Und wenn ich das dann weiß, dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten, mich davor zu schützen. Mhm. Und das werden es die meisten Zuhörer auch kennen, ist das Top-Prinzip. Das heißt, ich versuche Lösungen zu finden, die zum ersten technisch eingreifen, also technische Möglichkeiten suchen, um dieses Risiko zu verringern. Und dann eben das organisatorische Thema, wie gehe ich an die Anlage ran, wer kann überhaupt in die Räume rein. Und zu guter Letzt diese persönlichen Maßnahmen. Also dieses TOP ist eigentlich in allen Bereichen in Unternehmen bekannt.
Und ihr bietet auch für alle drei Bereiche unterschiedliche Produkte. Ne? Ihr macht ja von der Beratung bis zur Hardware sozusagen alles.
Ja. Genau. Wir als DEN versuchen das ganze Thema Stelllichtbogenschutz ganzheitlich zu betrachten. Das heißt, wir können zum einen natürlich klar Produkte in allen der drei Punkte anbieten, aber wir suchen natürlich für den Kunden spezielle Pakete zu schnüren, ja, kundenspezifisch Lösungen zu finden, um eben das Personal als auch die Anlagen davor zu schützen, dass ihr nichts kaputt geht oder eben Personen verletzt werden.
Also du brauchst einmal die Technik, die den Worst Case verhindert, und andererseits brauchst du die Gefährdungsbeurteilung und die Schulung der Mitarbeiter, die dann ja doch dahin müssen. Das heißt, du hast ja eine Anlage, die ein gewisses Alter hat und die verschmutzt sein kann oder was immer, was ja nichts daran ändert, dass Menschen dahin müssen, um etwas zu reparieren, zu warten oder zu kontrollieren, ne? Das ist ja nicht so, dass man sagt, dann halte ich mich fern, und wenn ich mich fernhalte, dann passiert mir auch nichts, weil du musst ja in den Gefährdungsbereich rein, richtig? Oder?
Ja, richtig. Ja, ich denke mal, ein ganz wichtiges Thema, was der Johannes auch gerade schon angesprochen hat, er hat ja die Gründe genannt, die Dinge, die man machen muss, und wir haben das Bewusstsein dafür, weil wir nichts anderes machen. Also ich sage mal nichts anderes in Anführungsstrichen. Wir beschäftigen uns tagtäglich mit der Sicherheit, mit den Themen, die wir dort einbringen wollen. Und da ist nämlich genau das die große Herausforderung. In der Realität sieht das oft anders aus. Da gehen Menschen in die Anlage rein, die haben das Bewusstsein gar nicht, weil sie eben nicht geschult sind, Organisation, weil sie vielleicht die PSA nicht haben oder nicht tragen, ne, das Persönliche, ne, die Technik eh nicht vorhanden ist in Altanlagen, und die gehen in eine Anlage und sehen die Gefahr überhaupt nicht.
Aber was machst du da? Wie kriegst du das hin?
Ja, das geht halt nur, das Bewusstsein zu schaffen, Gefährdungsbeurteilung durchzuführen, und das geht nur durch Organisation, die Leute eben nicht in diese Anlage gehen zu lassen, wenn sie nicht eine entsprechende Einweisung haben. Es gibt tödliche Unfälle, da sind Leute in eine Trafostation gegangen, die wollten eine Probe entnehmen vom Öl und haben gedacht, es wäre freigeschaltet. Oder es gibt die Unfälle bei der Verwechslung, wo man sagt, okay, ich will in eine Anlage, die ist freigeschaltet. In Wirklichkeit hat man die Anlage verwechselt und die war nicht freigeschaltet. Mhm. Ja, das ist dieses Bewusstsein zu schaffen und immer wieder, wie es der Johannes gesagt hat, 5 Sicherheitsregeln anwenden, vorher die Gefährdungsbeurteilung machen. Habe ich die richtige PSA? Wie sieht die Anlage überhaupt aus? Wie öffne ich die Tür? Das sind solche Punkte, die da mit reingehen.
Was ist denn für dich der schwierigere Part, ein Produkt zu entwickeln, was einen höheren Schutz bietet, oder den Leuten klarzumachen, dass sie sich adäquat verhalten sollen? Was ist die größere Aufgabe?
Ja, das ist eine schwere Frage. Ich würde nicht sagen, das eine und das andere nicht, oder was ist wichtiger, das gehört alles zusammen. Also das Bewusstsein schaffen, das ist natürlich elementar wichtig, logischerweise. Mhm. Ne, genauso, wenn du in ein Auto steigst, nimmst du einen Sicherheitsgurt, machst du heute, das ist eingeprägt. Ne? Sollte ich ein Bewusstsein schaffen? Ich ziehe meine PSA an. Also dieses Bewusstsein schaffen, ich gehe in eine Anlage, ziehe zum Beispiel meine PSA an, ein Beispiel. Dann sind wir aber auch verpflichtet, als Hersteller eine PSA dort anzubieten, die auch den Anforderungen entspricht. Und das macht der Johannes ja mit seinen Gefährdungsbeurteilungen, zu sagen, du musst diese PSA mit der und mit dem und dem Level haben, weil du eine Anlage hast, die so eine Energie hat, da brauchst du eben die entsprechende PSA dazu. Also das Gegenüberstellen. Mhm. Also dass dann auch die richtige Kleidung genutzt wird, die muss zur Verfügung gestellt werden und die muss getragen werden. Also das Bewusstsein wieder.
Das ist auch Teil deiner Gefährdungsbeurteilung, dass du ganz klar definierst, das ist der Status, genau. Und wir können nur in einen sicheren Bereich kommen, wenn A, B, C, D befolgt wird. Erzähl da mal ein bisschen drüber, wie das. Du kriegst dein Alter, was wir eben schon hatten, du kriegst so Koordinaten nicht, du kriegst einfach so technische Daten des Produktes, oder bist du auch mal vor Ort, kriegst du Fotos, oder ist das eine reine Mathematik? Wie funktioniert die Gefährdungsbeurteilung?
Also grundsätzlich versuchen wir immer beim Kunden vor Ort zu sein und mit ihm zusammen durch die Anlagen zu gehen. Denn dort bekommen auch wirklich Einblick in die Anlagen. Wie läuft es denn da vor Ort ab? Wie ist denn die Organisation der Sicherheit, der Arbeitssicherheit? Wir sprechen ja da oft mit den verantwortlichen Elektrofachkräften.
Wie nah kommst du denn dann an die gefährlichen Bereiche, wenn du vor Ort bist und dir das beim Kunden anguckst?
Tja, ziemlich nah.
Nee, im Ernst, also jetzt, war jetzt gar nicht als Gag gemeint, sondern weil du sagst ja, wir müssen eine Gefährdungsbeurteilung machen für eine potenziell gefährliche Sache und ich fahre da hin und gucke mir die an.
Da kriegst du dich mal gerade rein, sorry.
Ja, kriegst rein.
Das ist genau der Punkt, an den wir immer wieder stoßen. Ich habe es gerade vor 2 Wochen erlebt, du kommst da hin und wir haben das Bewusstsein, wir kommen damit voll aufgerüstet mit unserer PSA, weil wir gehen in die Bereiche.
Ja.
Und die Menschen, mit denen wir da zu tun haben.
Der hat seine Turnschuhe an oder was genau, auch immer.
Genau, das passiert. Und das ist nicht einzigartig, das kommt immer wieder vor.
So ist es. Ja. Gut, so schlimm also, ist es bei mir jetzt nicht. Ich habe oft mit den wirklich wichtigen Leuten.
Du gehst wirklich vor Ort, guckst dir das an.
Genau.
Und schützt dich dementsprechend, gehst wirklich so nah ran, wie machbar. Du gehst ja auch erstmal davon aus, dass da kein Störlichtbogen entsteht, oder?
Zum einen das, also wir schalten ja nicht, wir arbeiten ja nicht dran. Ja. Wir öffnen lediglich die Anlagen. Gehen auf guten Sicherheitsabstand mit PSA sogar und machen dort einfach Bilder, weil Bilder eben sehr viel Aussagekraft haben, was wir eben benötigen für unsere Bewertung. Und klar, wir haben die PSA an, der Kunde wird dann auch oft gebeten, etwas weiter nach hinten zu gehen, wenn er keine an hätte, aber die haben mittlerweile auch ein bisschen was an, sage ich mal. Sie rufen uns ja oft, weil sie ja eben nicht wissen, ob denn das, was sie tragen, reicht. Das ist das Problem, die heutigen Verantwortlichen, wie jetzt Sicherheitsfachkräfte oder Elektrofachkräfte, die Verantwortung haben, die Gefährdungsbeurteilung durchzuführen, haben oft dann nicht das Wissen oder auch nicht die Zeit, das durchzuführen selbst. Deshalb holen sie eben sich einen Dritten, also eine externe Fachkraft, die das eben für sie durchführt. Und dann nehme ich eben die ganzen Daten auf. Einstellungswerte von Schutzrelais, von Leistungsschaltern, machen Bilder von den elektrischen Anlagen, wie gesagt, wie sehr verschmutzt sind die eventuell, wie sind denn die Abstände in dem Bereich. Und das dokumentieren wir eben dann alles. Mhm. Fahren zurück hier nach Neumarkt in die Hauptstelle und dann berechnen wir das Ganze eben in der Software und können dann den Bericht erstellen, um zu sagen, okay, die Anlage ist gefährdet, weil du brauchst das und das und das. Nach eben diesem TOP-Prinzip gliedern wir das sauber auf, damit auch wirklich eventuell der Einkäufer oder der Vorgesetzte von den Kollegen.
Welche Technik ist da verbaut? Wie ist das organisatorisch? Und
persönlich geregelt und was müssen die noch machen? Also wir sprechen dann Handlungsempfehlungen aus.
Ist das nicht das Normale, dass man sich für sowas Spezielles dann auch externen Input holt, also dass du da kommst als Fachmann? Oder haben die vor Ort Leute, die befähigt sind? Oder weißt du, was ich meine? So glaubt man, dass man befähigt ist oder ist man befähigt? Oder sagt man, oder ist eigentlich ein Tipp, den wir hier in dem Podcast geben, Leute, am besten Tür zulassen, Johannes anrufen, weil das bringt eh nichts. Ihr kriegt eh keine adäquate Gefährdungsbeurteilung selber hin. Das war der Gedanke, den ich eigentlich sagen wollte. Sorry, ein bisschen längere Schlaufe. Aber kriegt man selber eine Gefährdungsbeurteilung hin oder sagt man besser, komm, Johannes anrufen, Spezialisten fragen?
Also es gibt Möglichkeiten, sich da Hilfestellung zu holen. Es gibt da von der Berufsgenossenschaft BGETEM ein Schriftstück. Das ist die Informationsschrift 203077, ist jetzt mal egal, wie das Ding heißt. Aber
ja, ist gut. Da wird wichtig, dass du das mal gesagt hast.
Ja, da wird der rote Faden eben beschrieben, wie ich das selbst durchführen könnte. Eben mit Berechnungsformeln, welche Daten benötige ich und wie kann ich das Ganze dann auch dementsprechend in die Firma mit reinbringen, implementieren. Aber wie schon gesagt, das Schriftstück ist das eine, hat, ja, keine Ahnung, ich habe es hier liegen vor mir, gut 100 Seiten. Das sich erstmal einzuverleiben, ja, braucht natürlich Zeit. Und die Zeit haben oft diese Kollegen nicht, weil sie ganz andere Probleme haben.
Wer sind denn die Kollegen vor Ort? Betriebselektriker oder wem stehst du denn gegenüber, wenn du an so eine Anlage gehst?
Das hängt davon ab, wie das Unternehmen organisiert ist. Also es gibt halt viele Industrieunternehmen, die haben zum einen die Sicherheitsfachkräfte, die beschäftigen sich mit allen Gefahren im Unternehmen. Sei es mechanische Gefährdungen in Produktionsstätten oder Gefahrenstoffe. Die versuchen eben überblickend alles zu ergreifen. Was müssen wir machen? Wo wird was umgesetzt? Welche Normen oder Richtlinien gibt es, die wir einhalten müssen? Die sind ein bisschen so eine Art Stabstelle, müssen wir die sehen, die Kollegen. Und jetzt hier im speziellen im elektrotechnischen Bereich gibt es die verantwortlichen Elektrofachkräfte, die eben dann die Aufgabe haben, diese Gefährdungsbeurteilung durchzuführen und eben die passende, nicht nur die PSA, sondern auch die passenden Schutzmaßnahmen zu ergreifen, damit das Personal, die ganzen anderen Betriebselektriker, die Kollegen von ihm geschützt sind. Mhm. Und mit den beiden Personen, sage ich mal, habe ich dann zu tun.
Also die Übergeordneten und dann die Kollegen, die vor, genau, vor Ort sind.
So ist es.
Diese Gefährdungsbeurteilung ist doch wahrscheinlich auch irgendwie Pflicht, oder?
Ja, die ist, also.
hab ich doch richtig getippt.
Wir packen jetzt da ganz oben mal an. Es gibt natürlich das tolle Grundgesetz, aber kurz darauf gefolgt gibt es das Arbeitsschutzgesetz. Ja. Und in diesem Arbeitsschutzgesetz ist verankert, dass jeder Unternehmer alle Gefährdungen in seinem Unternehmen beurteilen
das
muss.
Das haben wir in diesem Podcast schon oft gehört.
Und genau.
Da reiht ihr euch ein mit der, klar, elektrotechnischen Anlage.
So ist es. Weil eben die elektrotechnische Gefahr, der Störlichbogen, damit dazu zählt natürlich.
Okay. Mir ein Thema hatten wir eben schon so angeschnitten, die Eigenverantwortung, da wo ihr darauf pocht oder auf das Bewusstsein. Du bringst das Bewusstsein hin, wenn du den Leuten sagst, geht immer 20 Meter zurück bitte, weil hier ist, das ist gar nicht so ungefährlich. Aber gibt es auch klassisch Schulungen, Veranstaltungen, die ihr macht, um die Leute dahin zu bringen?
Ja, wir machen ja vieles. Wichtig ist, wie du schon sagst, die Selbstverantwortung oder das Bewusstsein zu schaffen. Da komme ich immer wieder drauf zurück. Gefährdungsbeurteilung muss gemacht werden. Das ist ein Gesetz. Trotzdem wird es oftmals vernachlässigt. Ne? Wir haben einmal die Theorie, ne, was gemacht werden muss, und die Praxis. Ne? TOP könnte man auch sagen, Theorie oder Praxis. Ne? Das könnte man auch abkürzen. Weil in der Praxis wird es oftmals vergessen aufgrund von Zeitmangel. Es muss schnell gearbeitet werden, ne, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und von daher sind wir auch dazu angehalten, oder das ist eigentlich auch unser Sinn, die Menschen dahin zu bringen, dass das Bewusstsein gestärkt wird. Und das machen wir durch Seminare, das machen wir durch Filme. Du hast vorhin schon so einen Film angesprochen. Das machen wir durch die Gefährdungsbeurteilung, die wir unterstützen. Der Johannes, da kommt am Ende, kommt dann ein tolles Schild raus, was an die Tür geklebt wird, wo drauf steht, welche Schutzkleidung muss er tragen. Und das hat auch noch das ist auch noch farbig, ne? In der Regel sind die Schaltanlagen grau. Und dann hast du ein farbiges Bild und dann siehst du, aha, was steht denn da? Ah, ich muss mal meine Schutzkleidung tragen. Solche Dinge, das Bewusstsein zu schärfen. Und da geht, wie du anfangs gefragt hast, das Seminar natürlich auch mit rein. Ne? Beratung, das ist eigentlich unser Thema. Natürlich, jedes Unternehmen will auch was verkaufen, aber letztendlich geht es immer darum, Sicherheit zu schaffen und Personen zu schützen beim Arbeiten an elektrotechnischen Schaltanlagen. Und da unterstützen wir halt.
Was mir nochmal wichtig ist zu erwähnen, dass ihr das ja umfänglich macht. Das heißt, ihr habt ja sowohl die technischen Einrichtungen im Schaltschrank selber, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, und dann halt über die Gefährdungsurteilung bis zur PSA. Ne?
Ja,
das ist die ganze Bandbreite deckt ihr ab.
Das ist dann immer die Frage, ist alles möglich? Aber auch da, was ist in der Praxis umsetzbar? Ja, die Technik, das sind Störlichbogenschutzsysteme, die dazu dienen, diese Zeit des Störlichtbogens so weit zu verringern, dass die Energie so gering ist, dass ich da geschützt bin. Und das sind Systeme, die dort eingebunden werden. Das heißt, ich muss ja den Störlichtbogen erkennen. Das wird optisch gemacht und über den Strom. Und dann wird der Störlichtbogen quasi gelöscht, indem man sehr schnell abschalten kann. Indem man über einen Kurzschließer den Störlichtbogen in einen satten Kurzschluss überführt und somit die Sicherheitsorgane sehr schnell abschalten können.
Also der Nichtfachmann sagt mal wieder, damit der nicht da so rummeandert, wird der richtig zu einem Kurzschluss gebracht und damit
ist der Störlichbogen gelöscht,
Zeit wird verkürzt. Macht's
bapp und das Ding ist aus, um
ganz es mal genau schlicht
zu formulieren. Ganz genau. Das kann man sehr schön machen, wird auch sehr, sehr häufig gemacht bei Neuanlagen. Nachrüsten ist dann schon immer nicht so ganz einfach. Man kann da auch Dinge machen, aber ja, das ist schon eine Herausforderung.
Weil du ein Volumen hast, in dem schon andere Geräte drin sind und du ja, wenn du noch mehr reinpackst, ist ja nicht unwahrscheinlicher wird, dass ein Störlichtbogen entsteht, oder? Weil wenn du die Abstände immer kleiner, du kannst ja nicht überall irgendwo was dran machen.
Ja, du kannst schon nachrüsten. Das Thema ist auch natürlich auch, die Anlage, die muss auch schon so weit noch intakt sein, dass sie dann auch den Kurzschlussstrom tragen kann, die über das Störlichbogenschutzsystem hervorgerufen wird. Mhm. Ja, das muss man natürlich sich dann auch anschauen. Es gibt aber auch zum Beispiel die Möglichkeit, auf den Kurzschließer zu verzichten und nur die optische, also die Erfassungssysteme einzusetzen und somit den Leistungsschalter über einen Arbeitsstromauslöser sehr schnell abzuschalten. Das geht auch. Dann verkürzt man auch die Zeit des Lichtbogens. Also da gibt es verschiedene Varianten. Mhm. Aber du greifst immer in eine bestehende Anlage ein. Das ist klar. Das ist natürlich, braucht man nicht verhehlen, auch mit Kosten verbunden, logischerweise.
Und manchmal auch nicht einfach umsetzbar.
Ja.
Weil das hat sich ja jemand, das ist ja geplante Technik, das hat ja jemand geplant. Mm. Und wahrscheinlich hat er nicht immer mitgeplant, dass man das dann nach 10, 20 Jahren nochmal komplett erweitert oder nochmal verändert.
Ja, ganz genau. Da ist es natürlich einfacher, eine PSA anzuziehen oder organisatorisch was zu machen, die Anlagen vielleicht auch auf den neuesten Stand zu bringen, wie der Johannes schon gesagt hat. Organisatorisch ist das eigentlich auch, ne, die Anlagen mal zu reinigen und um Störlichtbögen ja, weitestgehend ausschließen zu können.
Zu Bestandanlagen könnt ihr noch was sagen. Also klar, es ist schwierig, das nachzurüsten. Wir beginnen ja bei solchen Gefährdungsbeteiligungen ja nie auf der grünen Wiese. Das heißt, die Anlagen laufen schon 20, 30 Jahre. Und auch dort möchten natürlich unsere Kunden dann wissen, wie hoch ist denn meine Gefährdung. Dort versuchen wir eventuell auch mit Leistungsschaltern deren Einstellungen zu verändern, damit der Schalter schneller reagiert und auch dort dann schneller abschaltet. Zwar nicht so schnell wie beim Erfassung oder Schutzsystem, was wir gerade angesprochen haben, aber dass wir auch schneller sind wie jetzt aktuell. Und auch dort können wir eben diese Erwartungsenergie reduzieren und dementsprechend eventuell mit einer dünneren oder besseren, leichteren PSA dann auch das Personal schützen. Weil, wie gesagt, PSA ist eigentlich nur dazu da, das Restrisiko abzudecken und nicht von hinten beginnen. Also das heißt nicht POT, sondern es ist das Top-Prinzip. Das heißt, wir beginnen mit T und dann erst O und dann erst P.
Deswegen fand ich das wichtig, dass wir auch nochmal über die Komponenten gesprochen haben, über die technischen Komponenten. Am Ende ist ja die Anlage, also die Bestandsanlage oder die Erneuerung oder sicherer Machen der Bestandsanlage eine Abwägung aus dem, was ist technisch möglich, organisatorisch und was ist mit PSA möglich.
Genau.
Und du musst dann einfach sagen, also wir könnten hier vielleicht das den Goldstatus, wir machen diese Hightech-Sachen, die den Störlichtbogen verhindern oder minimieren. Geht aber vielleicht nicht, dann können wir mit schnelleren Schaltern arbeiten. Geht aber vielleicht nicht, dann können wir organisatorisch arbeiten und du guckst einfach, was ist die Kombination, die am besten gangbar ist aus allem, was den bietet. Von der Hardware über die Organisation bis zur PSA.
Das nennen wir eben den ganzheitlichen Störlichtbogenschutz. Und wir können das eben immer kundenspezifisch anpassen. Was ist denn überhaupt möglich?
Ja klar, das ist ja immer, aber das ist doch auch das Spannende. Du kommst hin und sagst dir, okay, das erste ist die Aufgabe, das zweite ist ja die Lösung.
So ist
also
es
ist ja doppelt interessant, erstmal zu sehen, okay, was muss hier passieren und was, aber wie kann es passieren?
Ja.
Und ihr habt nochmal, ich meine, wir haben es schon mal gesagt, ich sage es gerne nochmal, und ihr habt alles von dem, was man reinschraubt, bis zur PSA, gibt es alles von denen. Das ist ja auch keine Kleinigkeit. Ihr seid ja nicht jemand, der jetzt ein Bauteil anbietet, was ganz famos ist, sondern ihr habt ja wirklich den ganzen Range an Produkten zur Arbeitssicherheit, wenn es um dieses Thema geht.
Ja, es gibt viele Stellschrauben und man hat immer die Möglichkeiten, an verschiedenen Stellschrauben auch zu drehen. Und da kann man auch überlegen, was ist sinnvoll, was ist auch vor allen Dingen dann letztendlich auch für den Schutz angebracht.
Spannend. Ihr habt auch gemerkt, dass ich irgendwie nicht so sattelfest in dem Thema bin wie ihr. Aber ich glaube, das tut dem Hörer ganz gut, weil wir wollen ja einige da mitnehmen. Mhm. Und die Frage ist, was ist noch offen, worüber wollen wir auf jeden Fall noch reden? Mhm. Das ist immer die letzte Frage an beide von euch. Was ist dir noch wichtig zu sagen, Johannes?
Ich finde, dass man das Thema Störlichbogenschutz ernst nehmen sollte in Unternehmen und auch eine gewisse Transparenz reinbringen soll, damit man auch wirklich weiß, okay, welche Gefährdung habe ich an jeder Anlage? Was muss ich dort umsetzen, damit ich persönlich als Elektriker, der daran arbeiten muss, geschützt bin? Das ist eben wichtig, Transparenz. Das ist das, was ich auch immer predige, wenn ich eben bei Kunden bin.
Meinst du, da mit dem Thema wird nicht offen genug umgegangen oder konkret die Sinn der Transparenz?
Es gibt halt Unternehmen, die haben eine Gefährdungsbeurteilung vielleicht schon irgendwo im Ordner abgelegt.
Okay.
Das war dann vielleicht ein oder zwei Personen, die das gemacht haben, das für gut befunden haben und dann eben ihre Maßnahmen selbst abgeleitet haben. Wichtig ist aber, dass man eben alle mit ins Boot holt, einen runden Tisch holt, sozusagen imaginär vorgestellt, dass auch die Elektriker, die dann auch die PSA tragen müssen, damit mitgehen, sage ich mal. Okay, bekommen sie jetzt einen dicken Astronautenanzug, die sie tragen müssen, oder ist die PSA sehr angenehm zu tragen? Oder dass auch jeder weiß, was er zu tun hat an welcher Anlage. Dass eben vielleicht diese Schilder, die der Rainer schon angesprochen hat, überall auch sichtbar sind und erklärt worden sind, wie muss ich die lesen, dass auch eben diese Ausarbeitungen vielleicht auch irgendwo vorliegen, wo ich nachschlagen kann. Auch der Elektriker, der jeden Tag daran arbeitet, nachschlagen kann. Und eben, dass auch geschult wird, wie trage ich eine PSA richtig, warum haben wir jetzt genau diese PSA angeschafft und warum müssen wir jetzt an den Anlagen diese oder jene technischen Maßnahmen ergreifen, was wir vielleicht vorher den letzten 10, 20 Jahren nicht gemacht haben. Und das meine ich darunter.
Du meinst, dass das halt auch wirklich gelebt wird.
So ist es.
Und dass die Leute, das haben wir ja auch in ganz vielen anderen Themen dieses Podcasts, dass die Leute auch an die Produkte herangeführt werden müssen, dass die sehen müssen, das trägt sich gut, das ist einfach zu bedienen und so, dass da gar nicht, wie du sagst, dass man nicht irgendwas hat, was in der Schublade ist, sondern dass das gelebt wird, dass jeder auch weiß, warum machen wir das, wie machen wir das, das ist handelbar. Und das ist ja die Aufgabe des Unternehmens, für die du die Gefährdungsbeurteilung machst, dass sie das dann halt in die Mannschaft reinträgt und einfach sagt, wir leben das jetzt auch, ja. wir setzen das um, wir kaufen das nicht für einen Schrank, weil dann geht es halt doch wieder in die Hose, ne? Wenn das Zeug dann im Schrank hängt.
Die Gefahr des Stromes ist halt so eklatant, weil man sie mit Sinnen nicht erfassen kann. Das ist eigentlich, das ist der Ausgangspunkt. Ja. Deshalb ist es wichtig, wenn ich an einer elektrotechnischen Anlage arbeite, dass ich Selbstverantwortung habe. Das ist, möchte ich nochmal rausstreichen. Das heißt, ich muss selber wissen, was tue ich da? Ich gehe an eine Anlage, ich öffne die Schaltschranktür. Bin ich überhaupt in der Lage? Auch physisch und psychisch in der Lage? Das kann auch ein Thema sein. Das heißt, mich selbst immer wieder hinterfragen, bin ich in der Lage, dort heute arbeiten zu können? Weil es ist eine Gefahr, die da ist. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt, haben wir angesprochen, ganz wichtig, die Gefährdungsbeurteilung. Das heißt, auch jeder selber, wenn er vor der Anlage steht, für sich selber auch nochmal seine Gefährdungsbeurteilung machen. Habe ich die richtige PSA an? Also Gefährdungsbeurteilung ist elementar wichtig, zweiter Punkt. Und der dritte Punkt, wenn ich das alles nicht habe oder nicht alleine in der Lage dazu bin, das umzusetzen, es gibt Experten, dann ruft Experten an, gegebenenfalls auch dann den Johannes, um die Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Ja. Das sind so die drei Punkte, die ich nochmal rausstellen möchte.
Also auch so eine gewisse Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, weil es ist eine anspruchsvolle Tätigkeit und wenn ich heute nicht fit bin oder warum auch immer, dann lasse ich es lieber, bevor ich da in eine Situation komme, die potenziell gefährlich sein kann. Ja.
Wenn eine Person sich unseren Podcast anhört und dadurch einen Unfall vermieden wird, das ist schon wahnsinnig gut.
Dann macht das jetzt, ja?
Ja.
Ihr da draußen. Also Unfälle vermeiden. Ja, wunderbares Schlusswort. Vielen Dank dafür. Ich denke, das Thema ist unglaublich komplex, aber dass denen da ganz viele Möglichkeiten anbietet, dass Gefährdungsbeurteilung ein ganz wichtiges Thema ist und dass aber am Ende die Verantwortung bei jedem selber liegt, zu sagen, ich bin heute in der Lage, ich bin perfekt ausgerüstet, ich weiß, was ich hier gerade mache und dass da jeder in der Eigenverantwortung ist in diesem Prozess, damit halt keine Unfälle passieren. Ich denke, das haben wir ganz ganz spannend und kurzweilig rübergebracht. Ja, dann liegt es an mir, Danke zu sagen und den Abspann einzusprechen. Das war nicht ganz ungefährlich, der Arbeitsschutz-Podcast der Fachzeitschrift Arbeitsschutz aber sicher. Heute war ich bei denen, habe mich mit Rainer Zimmer und Johannes Birkel getroffen und unser Thema war die Gefährlichkeit von Störlichtbögen. Idee und Realisation, Black Works, Dietmar Black, im Auftrag des S2 Verlags und der Fachzeitschrift Arbeitsschutz aber sicher. Postproduktion der Folge Stefan Winter für Podcastliebe. Und die Musik ist wie immer von Chill Carrier, A Whole New World. Und ich denke mal, auch da fallen uns Assoziationen ein, warum man vielleicht diese wunderbare Welt noch erleben sollte, indem man sich schützt. Ich sage euch danke für das Gespräch und ja, bald mal wieder mit einem anderen, sehr speziellen Thema, oder?
Sehr gerne.
Gerne.
Danke, danke. Tschüss.
Danke auch.
Ciao.